Ich begrüße ganz herzlich hier im Studio Dr. Professor Dr. Ernst Zeidel und Frank Dürr und Tassilo Portik vom Museum der Uni Tübingen. Und ja, hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Und das Fass ist das Thema diese Stunde lang, Barrel of a Gun, das älteste, ja okay, die Waffen nicht, aber das Fass ist ja drin im Titel. Wir haben mehrere Titel, habt ihr mitgebracht, aber der Anlass ist eben dieses älteste Weinfass, älteste und größte Weinfass der Welt. Wie ist der Superlativ genau?
Man muss aufpassen, wenn man die Kriterien anlegt, weil es gibt sozusagen eine uneinheitliche Definition. Das wichtige Kriterium ist das älteste Riesenweinfass. Da geht es schon mal los, was ist überhaupt ein Riesenweinfass? Wie groß muss ein Fass sein, um als Riesenweinfass bezeichnet werden zu können? Und ich denke aber mal, mit so 85.000 Litern kann man das schon sagen. Es gibt ja verschiedene Konkurrenten, da können wir vielleicht nachher noch ein bisschen drauf kommen. Das ist sehr lustig, die Diskussion, muss ich sagen. Für mich ist es extrem wichtig, diesen Schritt erstmal gegangen zu sein, dass man sagt, man kommt da wieder rein.
Das war jetzt, wie lange stand es da unbenutzt im Keller?
Nicht zugänglich, sagen wir mal, 20 Jahre. Also viele ältere Herrschaften sagen mir, ja, wir kennen das schon längst und so weiter. Wir waren da früher auch drin und man konnte vielleicht sogar kleine Feste machen und so weiter. Aber das war jetzt mindestens 20 Jahre unzugänglich und es gab, wie soll ich sagen, ein gewisses öffentliches Bedürfnis. Die Medien haben immer wieder darauf hingewiesen, nicht nur bezüglich des Fasses, sondern auch bezüglich anderer Orte, auf die wir vielleicht noch kommen in dieser Stunde.
Schloss und Fledermäuse sind ja da so eine Geschichte für sich. Das ist eben die Koexistenz immer und alles hat seine Bedeutung. Und wie habt ihr das jetzt geschafft, dass das Weinfass mit Fledermäusen und Besucherinnen und Besuchern wieder zusammen gehen dürfen?
Ich kann das schon, oder bist du? Ist mir egal. Es gab eine Initiative von verschiedenen Vereinen, sage ich jetzt mal, und auch die Stadt und namentlich Boris Palmer ist von dieser Örtlichkeit oder von der Idee, das Fass wieder zugänglich zu machen, sehr angetan gewesen, was sehr wichtig war, weil man natürlich verschiedene Behörden und Ämter ins Boot holen muss. Und nachdem es vielerlei Artikel dazu gab, warum ist es nicht zugänglich und so weiter, und nachdem sozusagen ein Legat, eine Erbschaft an die Stadt erging mit der Auflage, dass kulturelle Einrichtungen von Stadt und Land damit gefördert werden sollten, wurde das Ganze eben auch auf höherer politischer Ebene ein bisschen angeleiert. Und die Stadt hat das mitfinanziert, worüber wir sehr glücklich sind und wofür wir sehr dankbar sind, muss ich wirklich sagen. Und dann musste natürlich erstmal die Planung mit dem Amt für Vermögen und Bau erfolgen. Frau Feinger, Herr Haas, da ging es ja schon los, sage ich jetzt mal. Und dann wurden Pläne eröffnet, wie kann man da rein? Hinten kann man nicht zum Haupteingang rein wegen der Fledermäuse, aber man kann durch das Museum eben rein, das ist sehr schön.
Und was passiert da jetzt? Aber 1. Januar kann man rein, ja? Wie sieht's aus?
Ja, also wir haben mit dem Fledermausverein und auch mit der Stadt Tübingen uns abgesprochen und es gibt jetzt die Möglichkeit, eine einstündige Führung wahrzunehmen vom 1.1. bis zum 28.2. Also wirklich jeden Tag viermal am Tag, 14, 15, 16 und 17 Uhr kann man das Schlossfass sehen und wir haben die Eiszeitfiguren noch mit in die Führung eingebaut. Wir haben ja UNESCO-Weltkulturerbe-Status jetzt mit den Eiszeitfiguren seit Juli und die Führung ist buchbar bei uns über die Website unimuseum.de und wer Interesse hat, darf sich da einzeln oder als Gruppe anmelden.
Ist ja begrenzt, oder?
Sehr begrenzt. Wir haben maximal 20 Personen, die pro Führung rein dürfen, aufgrund dieser Auflagen.
Wegen? Ja, aber gut, wenn man sagt, in Tübingen, wenn man die anderen Besucherzahlen anschaut, täglich 4 Führungen A20, selbst auch am Montag und Dienstag. Ich glaube, da ist schon viel geboten in 2 Monaten durchgehend, irgendwie fast 60 Tage, also 58 Tage oder so etwas. Also man kann schon noch einen Platz finden. Es ist aber schon einiges verbucht, muss ich sagen.
Ja, wie sieht's aus, das Fass? Beschreib mal die Besonderheiten nochmal auch.
Ja, vielleicht mal so die Grunddaten. 84.000 Liter, das Fass hat 7 Meter Länge, 4 Meter Durchmesser und jetzt ist eben dieser Steg dazugekommen. Es gibt eine kleine Tafel, auf dieser Blechtafel am Fass steht dann neuzeitlich geschrieben, das große Buch bin ich bekannt, durch Herzog Ulrich so genannt, 1546 wurde ich erbaut aus 90 Eichen, wie ihr schaut, zweimal ward ich verfüllt mit Wein, 280 Eimer nehme ich ein. Und diese Größe Eimer ist im Württembergischen beziffert mit 267 Liter, 300 Liter, so um den Dreh herum. Und das heißt, das Fassungsvermögen beträgt 84.000 Liter. Leider war es auch undicht. Also Herzog Ulrich hat es damals von einem relativ jungen Weinfassbauer erbauen lassen. Der hat leider zu junges Holz verwendet. Dann wurde es gefüllt mit Burgunder. Der lief überall wieder raus. Dann hat man versucht, das Fass nachzujustieren und zu reparieren. Aber auch im zweiten Durchgang war es dann undicht und man hat es dann sein lassen. So, also das Fass war sozusagen dann nur ganz kurze Zeit in Benutzung. Aber natürlich auch damals schon ein Riesenhighlight, 1546. Und im Nachgang wurden dann auch weitere Riesenweinfässer gebaut und sorgten natürlich auch für großen Hype, denkt man an Halberstadt oder Heidelberg.
Warum hat man das damals gebaut? Warum baut man so große Fässer?
Ja, weil man wahrscheinlich große Partys veranstalten möchte. Das ist, glaube ich, aber gar nicht so unüblich gewesen, auch in der damaligen Zeit, so ein Riesenfassungsvermögen dann aufzurufen, weil der Bedarf war natürlich da, und dann auch dementsprechend das wieder auszuschütten.
Nur für die, aber das war schon 1546, das war nur für Herzog Ulrich und seine adligen Freunde dann, oder?
Genau. Ich meine, wenn der Schlosskeller so riesig ist und ich tue da lauter 50 Liter Fässer reinstellen, ist ein bisschen, da braucht man auch nicht weniger Holz, ganz im Gegenteil. Und man hatte die Möglichkeiten, aber man konnte sie leider nicht ganz nutzen. Aber immerhin, da war zweimal Wein drin, in Heidelberg eben nie.
Ach, das ist schon wieder so eine Baustelle da, die Konkurrenz. Da wird so ein bisschen ein Wettbewerb drum gemacht zwischen den verschiedenen Riesenweinfässern.
Nicht wirklich, muss man sagen. Das ist ja eigentlich auch ein Spaß ein bisschen. Also das Heidelberger ist natürlich viel größer, aber es ist nicht dafür quasi gedacht gewesen, wirklich Wein aufzunehmen offensichtlich. Und dann gibt es ja noch andere Großweinfässer. Das Guinness Buch der Rekorde muss jetzt gerade ein bisschen umgeschrieben werden. Ich glaube, die Stadt ist da, Boris Palmer wollte sich da auch mit engagieren. Dann gibt es dort, kann Frank Dürr auch noch eine lustige Geschichte erzählen, in Halberstadt ein großes Riesenweinfass, das allerdings ein bisschen jünger ist. Und da hatten wir einen lustigen Kontakt mit jemandem, der da sozusagen sein Lebenswerk jetzt ein bisschen bedroht sieht durch unseren Superlativ.
Ja, wir hatten einen Experten, der sich gemeldet hat und meinte, er möchte sich jetzt mal offiziell beschweren, weil das größte bzw. das älteste Riesenweinfass stünde in Halberstadt. Und die Definition von 1596 lautet dann aus Halberstadt, dass ein Riesenweinfass mindestens 100.000 Liter Fassungsvermögen haben muss. Und er bezeichnet sich selbst als der Fasspapst von Halberstadt. Und allein die Bezeichnung hat natürlich bei uns dementsprechend für Jubel gesorgt. Wir haben uns natürlich sofort gefragt, ob einer von uns auch ein Papst in irgendeinem Bereich ist, von Tübingen. Natürlich ist es eine wissenschaftliche Erarbeitung und er kennt natürlich sehr viele Riesenweinfässer auf der ganzen Welt und vor allem im deutschsprachigen Raum. Und da kann man natürlich auch verstehen, dass man da erstmal kritisch nachfragt, was an dieser Stelle eigentlich mit diesem Superlativ getrieben wird. Und der Prozess läuft. Guinness ist informiert und wir werden versuchen, mit der Stadt zusammen diesen Eintrag dann zu befördern.
Also ältestes Riesenfass, also da geht es jetzt um die Menge, ob jetzt wirklich unter 100.000 Liter auch schon gilt.
Ja, ich meine, das war ja klar, dass man in Halberstadt speziell dieses Kriterium für sich selbst so gestrickt hat. Ich meine, es gibt kein festes Kriterium eigentlich, aber ich meine, wenn ein Fass 4 Meter Durchmesser hat und so weiter und man kann da reinklettern, das ist einfach ein riesiges Fass und vielleicht müssen wir nochmal die Definition genau diskutieren.
Also da gibt es kein unabhängiges Gremium, was es bisher gemacht hat. Jetzt wird das Guinness-Buch oder so, prüft es jetzt.
Genau, es wird geprüft und zumindest können wir sagen, dass unser Fass noch um einige Dekaden älter ist als das in Halberstadt.
Es war zweimal Wein drin und was ist dann passiert? Dann stand es nur noch rum und man hat es aber nicht abgebaut.
Es wurde als Location, als Location für Festivitäten auch genutzt. Was wirklich hochinteressant ist, sind die Inschriften im Fass. Also durch die Jahrhunderte durch, wo haben sich immer wieder Besucher, Studierende, Studenten, keine Ahnung von Verbindungen, die Feste veranstaltet haben, dort drin verewigt, was eigentlich sehr, sehr gut ist. Es gibt mittlerweile auch schon so eine Froschaugen-Aufnahme, relativ hoch aufgelöst, wo man dann ein bisschen nachgucken kann, wer sich da alles verewigt hat. Es war halt eine Party-Location, würde man heute auf Norddeutsch sagen.
Da konnte man sich einbuchen, das konnte man mieten und...
Jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir das mit den Fledermäusen sozusagen, das ist ja jetzt per Monitoring wird es geprüft, ob das akzeptabel ist und so weiter im Januar, Februar und dann schauen wir mal weiter, Schritt für Schritt.
Was wird da geprüft genau? Wie misst man das? Was misst man
da? Es werden akustische Aufnahmen gemacht, ob sozusagen dann auch getestet, ob die Fledermäuse sich gestört fühlen, wenn der Firma am Tag eine kleine Führung durchgeht. Es ist ja so, dass im Winter auf der ganz anderen Schlossseite, auf der Westseite, da überwintert eine kleine Gruppe von Fledermäusen. Heikel ist es dann im Sommer, wenn die alle ausfliegen und sie fliegen, ein Ausflugloch ist in diesem riesen Fasskeller. Das heißt, wenn man da rein und raus rennt, können die dieses Ausflugloch nicht mehr verwenden. Deswegen ist es, wird es in Zukunft immer nur in den Wintermonaten zugänglich sein, wenn wir das jetzt sozusagen diese erste Testphase positiv hinter uns gebracht haben.
Ja, und es gibt natürlich so eine rudimentäre Orientierungsbeleuchtung und eine fokussierte Beleuchtung auf das Fass. Und diese Leuchten sind auch speziell, denn sie müssen ohne Ultraschall-Emissionen auskommen. Fledermäuse mögen es ja auch dunkel. Also man versucht schon, glaube ich, alles zu unternehmen, um dann auch diesen Vorgaben gerecht zu werden. Und deswegen auch die Beschränkung auf diese 20 Personen und deswegen auch die Beschränkung auf diese 59 Tage. Man sollte das, glaube ich, nutzen. Ja.
Wie war der Zustand des Fasses jetzt, nachdem es 20 Jahre nicht gesehen worden ist, aber auch mit 500 Jahren auf dem Buckel insgesamt?
Nicht sehr gut. Also man hatte schon Angst oder man hatte befürchtet, dass sozusagen das Fass auseinanderfällt, weil diese Reifen und die Rahmungen schon schief wurden. Also das schwindet ja auch ein bisschen, das Holz, wenn es nicht genutzt wird. Und es hatte schon ein bisschen wackelig, sage ich jetzt mal. Aber es wurde grundsaniert ein bisschen und es wurden Holzkeile reingeschlagen, um das Ganze zu stabilisieren. Allerdings so, dass man sieht, was ist neu, ein paar hellere Holzkeile und so weiter. Und jetzt sieht es wieder ein bisschen, es wurde auch gereinigt, wieder, also nicht innen, dass die Inschriften wegkommen, aber es sieht wieder besser aus.
Das war Amy Winehouse mit dem Song Cherry Wine und es geht hier ja um das Weinfass, das älteste Riesenfass auf dem Schloss Tübingen, aber es geht natürlich auch um weitere Aktivitäten dort am MUT und in Verbindung auch mit Uni und Lehre gibt es das Masterprofil Museum und Sammlungen und aktuell auch das Seminar Extended Museum. Was passiert da genau? Was habt ihr euch da? Was hat sich da entwickelt?
Also grundsätzlich war es ja so, wir haben verschiedene Praxisseminare mit dem Career Service der Universität, Studium Professionale entwickelt, zweisemestrige Praxisseminare, dass die Studierenden fachübergreifend sozusagen sich auch Punkte erwerben können. Und das war die eine Geschichte. Das wird aber meistens mit Bachelorstudierenden gemacht oder wurde. Und dann gab es vom Land Baden-Württemberg eine gut finanzierte Initiative, dass das Masterprogramm aufgestockt wird oder attraktiver gemacht wird. Da haben wir dann einen Antrag gestellt, um dieses Masterprogramm, Masterprofil heißt das, Museum und Sammlungen zu entwickeln. Und da sind 8 Fächer dabei. Und wir arbeiten trotzdem mit dem Career Service noch weiter, sodass sozusagen nicht diese wirklich Kernfächer der Museologie, ich weiß nicht, Archäologie, Kunstgeschichte und so weiter dabei sind, sondern auch andere Studierende aus der Theologie, aus, ich weiß nicht was, BWL sogar, ihre Punkte zusätzlich noch machen können. Und für uns ist es ganz wichtig gewesen, strategisch, dass wir sagen, wir müssen mit unserer praktischen Arbeit, die wir auch auf theoretische Basis stellen, wir müssen in die institutionalisierte Lehre der Universität, sonst werden wir nur als Hausmeister wahrgenommen.
Das gab es vorher nicht in der Form?
Nein, in der Form gar nicht. Also fachübergreifend, eben im Career Service, das waren Bachelorstudierende, aber dass wir sozusagen auch noch einen Lehrstuhl haben wir eingeworben und dass wir sozusagen wirklich in diese Masterlehre, diese 8 Fächer noch mit hineinkommen, das ist ganz wichtig. Man studiert zwar Ägyptologie oder klassische Archäologie, aber man, wenn man eine gewisse Punktzahl erreicht und dazu gehört ein Praxisseminar, kann man sich das im Masterzeugnis zertifizieren lassen.
Und das gibt es jetzt dauerhaft?
Genau, das ist dauerhaft eingerichtet.
In jedem Semester, aber dann auch 2 Semester?
Es gibt wird jedes Semester was Neues. Wir haben auch noch parallel ein anderes Praxisseminar. Da geht es um die Publikation der wunderbaren mathematischen Modelle, die wir auf der Morgenstelle haben. Da haben wir mit Studierenden erst die Ausstellung neu gemacht und jetzt publizieren wir das. Und die Studierenden recherchieren wirklich mit den Quellen und machen da einzelne Objektbiografien dazu. Das ist hochspannend. Man denkt, das schreckt die Leute ab, aber das sind unglaublich gut. Und die Mathematiker, die wir immer im Hintergrund haben, die Fachwissenschaftler, die sind völlig begeistert, weil die Texte wirklich professionell sind, auch mathematisch richtig.
Tassilo, wie hast du von dem Studiengang mitbekommen, Extended Museum?
Von dem Studiengang habe ich erstmal über den Studienplan erfahren. Sozusagen bin ich auch direkt begeistert gewesen, weil man ja als Student doch eher so die theoretisierte Arbeit gewöhnt ist und man sitzt ja schon mehr mit seinen Büchern in der Bibliothek. Deshalb, Praxisseminar hat sich schon mal sehr spannend angehört und auch die Beschreibung, die Konzeption von verschiedenen Aktivitäten rund um diese Extended Museum Geschichte ist wirklich, muss ich sagen, was ganz anderes, als wenn man jetzt in einem theoretischen Seminar sitzt.
Bist du deswegen von Hamburg nach Tübingen gekommen?
Nein, deswegen bin ich nicht von Hamburg nach Tübingen gekommen. Bin sozusagen hinterhergezogen aus familiären Gründen und ich musste mich neu zurechtfinden und neu orientieren und bin auch erstmal ins kalte Wasser gesprungen. Ich habe da jetzt sozusagen die Projektleitung inne, habe mich aufstellen lassen zur Wahl und das hat auch direkt geklappt, aber jetzt muss ich sozusagen erstmal gucken, dass wir alles unter einen Hut bekommen.
Was habt ihr bisher gemacht in dem Semester schon? Wie ging's los?
Ja, es ging erstmal damit los, dass wir überlegt haben oder beziehungsweise zur Verfügung gestellt bekommen haben, die Informationen, worum es im Endeffekt geht. Also das Schlossfass, die Sternwarte, das Schlosslabor, das sind so die Hauptprojekte, die dann die Studenten sozusagen Konzepte erarbeiten. Konkret haben wir uns jetzt natürlich, da das Schlossfass die Eröffnung als erstes jetzt anstand, damit beschäftigt, dass die Seminarteilnehmer sind nochmal in kleine Gruppen eingeteilt worden. Da geht es darum, dass die Studenten Finanzmittel beschaffen, sich Kommunikationsstrategien überlegen und so weiter.
In welcher Gruppe bist du? Was hast du da noch?
Also ich bin sozusagen in keiner Gruppe, sondern ich bin den Gruppen übergeordnet, weil ich die Projektleitung mache. Genau.
Und was gehört da alles dazu?
Da gehört dazu, dass ich den Überblick behalte über die ganzen Aktivitäten, die Gruppen miteinander vernetze, gucke, dass Fristen eingehalten werden, dass alle schön fleißig und brav sind und am Ende dann auch die Museumsleitung glücklich ist mit der Umsetzung ihrer Projekte.
Also doch eher administrativ dann?
Das würde ich so bezeichnen, ja.
Aber trotzdem sehr, sehr praxisbezogen.
Ja. Genau, ja, wir treffen uns halt auch sehr oft. Ich gucke immer, dass ich mit den Projektgruppen zusammenarbeite, dass ich mich mit den Leuten treffe, genau.
Bist du alleine da in der Administration, in der Verwaltung sozusagen oder wie ist...
Also die Organisation dieser kleinen Gruppen ist auch nochmal so aufgeteilt, dass da auch wiederum eine Teamleitung gibt und dann die sozusagen auch nochmal in den Gruppen gucken, dass alles nach Plan läuft.
Weißt du, welche Gruppen gibt es alle? Wie habt ihr die aufgeteilt?
Also die wurden von vornherein von der Seminarleitung erstmal festgelegt. Das war, ich glaube, die Projektgruppe 1 heißt Schreiben und Schreien.
Die und Schreien?
Ja, das da geht es um die Kommunikation, genau. Um vielleicht auch sozusagen einen Blog schreiben oder so, deshalb auch schreiben. Dann die zweite Gruppe müsste die Finanzgruppe sein, wenn ich mich recht entsinne, so spontan.
Da geht es darum, auch nochmal extra
Drittmittel zu beschaffen.
Studierende also, selber schreiben Anträge? Oder?
Die schreiben dann auch teilweise die irgendwie Firmen an oder jetzt zum Beispiel bei dem Fass haben wir versucht, Kooperationen natürlich mit Winzern irgendwie zu finden oder Wir haben jetzt einen Weihnachtsmarktstand zum Beispiel am Wochenende konzipiert, da mussten wir Fässer herbekommen, da muss man natürlich auch gucken, wo wir das alles herorganisieren.
Genau. Und die Einnahmen vom Weihnachtsmarkt habt ihr
gehen dann auch? Einnahmen.
Da gibt es keine, gab es keine.
Doch Glühwein spendiert.
Da gab es.
Kein Glühwein verkauft?
Dann. Nein,
durfte ich nicht. Durfte die nicht.
Aber Frank, zum Semester kannst du vielleicht noch was sagen?
Ja, wir haben versucht, auch immer wieder Fachleute hinzuzuziehen, die sozusagen einen ganz kurzen Best-Practice-Input geben, damit die Studierenden in diesen einzelnen Arbeitsgruppen, also wir haben auch so gemischte Gruppen, man ist nicht nur für einen Bereich zuständig, sondern man macht beispielsweise Strategie, Zielgruppenanalyse und dann die Finanzen oder man macht die Events in Kombination mit anderen Aufgaben, das Ausstellungen machen oder das Kommunizieren von Museen. Oder eben von diesen spezifischen Orten ist es sehr umfangreich und sehr heterogen. Man versucht, das gut zu mischen. Und die Vorträge dieser Referenten sind immer kurz, knackig, immer mit Tipps und Tricks ausgestattet, wie die Studierenden ganz konkret vorgehen können. Wir haben jetzt zum Beispiel Jens Kinserski da, das ist Geschäftsführer von Pulsmacher, eine Event-Organisation und Unternehmen aus Stuttgart. Und nächste Woche kommt Thomas Susanka aus der Allgemeinen Rhetorik und spricht über Wissenschaftskommunikation und wie man ganz, ganz konkret Filme machen kann, die etwas erklären, also sogenannte Erklärvideos und so weiter und so fort. Und wir holen uns da eigentlich immer Leute rein, die gut kommunizieren können, die auch wissen, dass man mit Studierenden in relativ kurzer Zeit auch was umsetzen kann, ohne theoretisch zu weit zu greifen. Aber mit sehr, sehr viel Berufserfahrung und das macht enorm Freude, wenn man sieht, wie die Leute auf einen reagieren, auch mit den Studierenden ins Gespräch kommen und ihre Themen dann vorstellen. Und ja, dann geht es meistens immer an die praktische Umsetzung. Wir haben immer noch ein bisschen Zeit, damit die Gruppen untereinander sich absprechen können innerhalb dieser Seminarstunde oder diese zwei, diese Doppelstunden. Und wir haben natürlich auch ein bisschen Erfahrung. Wir haben ja andere Projekte gemacht, wie beispielsweise Alles Gute kommt von unten war der Ausgang. Dann gab es Mindthings, Aufmacher und die Moulagen und jetzt Mind and Shape mit mathematischen Modellen. Wir haben jetzt natürlich auch ein bisschen Erfahrung, wie man mit Studierenden schöne, erfolgreiche Projekte machen kann, die dann auch zu Ergebnissen führen und nicht immer nur sozusagen das Konzept im Raum stehen lassen.
Wobei ich sagen muss, dieses Extended Museum ist ein bisschen ein Experiment auch für uns. Also früher haben wir ja immer das tatsächlich sehr strikt strukturiert. Im ersten Semester bereiten wir ein Konzept von der Ausstellung, machen auch Inventarisierung, müssen alle machen. Dann gibt es die einzelnen Gruppen, die dann für Event Management oder Finanzen zuständig sind. Und dann gibt es, im zweiten macht man dann die Ausstellung und am Ende ist die Ausstellung fertig. Und dieses Mal ist es tatsächlich sehr, sehr, wie soll ich sagen, diffus. Also ich meine, was macht man mit so wirklich auch heterogenen Orten? Außerhalb des Museums auf dem Schloss oben und vor allen Dingen, es kam dann über uns so ein komischer Zeitplan, dass jetzt im Januar, dass wir da jetzt noch rein dürfen und im Sommer kommt dann quasi erst die Eröffnung der Sternwarte und da muss man dann auch ad hoc mit den Studierenden erstmal denen vermitteln, um was es eigentlich gehen könnte. Also sie müssen ja auch selbst die Ideen entwickeln. Es ist wirklich nicht so, dass das Ziel ist, eine Ausstellung am Ende und die, da wissen wir, wie wir das genau ansteuern, sondern wir haben extrem heterogene Orte. Wie kommunizieren wir das?
Und einen ganz schönen Zeitdruck dann auch, wenn zum 1. Januar
ohne
dann
die Sache stehen muss. Ohne das nie was. Also schläft man ja ein. Wir haben immer sehr schnelle Reaktionsmöglichkeiten.
Wie lässt sich das denn verbinden mit den anderen Studieninhalten und Fächern, die ihr alle habt? Ich könnte mir vorstellen, dass klar, ihr habt ja eine Stunde in der Woche, aber zusätzlich müsst ihr noch ganz schön viel dann machen auch.
Ja, es gibt natürlich auch Zeit, jetzt zum Beispiel am Wochenende, wo wir auf dem Weihnachtsmarkt waren, haben wir mussten ja auch Schichten sozusagen einteilen, wo die Studenten außerhalb der Unizeit 4 Stunden lang in der Kälte stehen. Das ist natürlich eine Sache, das muss man erstmal schaffen, auch nebenher, neben dem normalen Studium, was ja auch sehr anspruchsvoll ist hier in Tübingen. Ja, aber ich meine, die Motivation ist im Seminar sehr hoch, grundsätzlich kann man sagen. Die Leute haben da Lust drauf und ich denke, wenn man das erstmal hat, diesen Punkt, dann schafft man das auch noch nebenher, so sich zu engagieren für so ein Seminar. Und ich glaube, diese Motivation rührt auch daher, dass sozusagen das Ganze so praxisorientiert ist. Also der Erfolg sozusagen von einer Werbemaßnahme, die ist direkt messbar. Man spricht mit Leuten auf dem Marktplatz, jetzt zum Beispiel am Wochenende, merkt, die sind begeistert von diesen Neuigkeiten oder dieser Werbemaßnahme, die man initiiert hat. Das macht den Leuten Spaß und dann folgt sozusagen automatisch die Motivation.
Was steht noch an? Was gibt es von eurer Seite noch zu tun bis zur Eröffnung am 1. Januar?
Jetzt waren sie erstmal so fleißig am Wochenende. Die 10 angefangen, jetzt kommt erstmal Weihnachten, gell?
Ja, wir haben die direkte Eröffnung am 1.1. Wir haben die Stadtgarde eingeladen, ein bisschen zu spielen. Die Stadtgarde läuft durch die Stadt, sammelt noch ein paar Leute ein. Wir werden dann vermutlich im Schlosshof in Tübingen so eine kleine Eröffnungsfeier machen. Aufgrund der Beschränkung können wir das sozusagen nicht alle reinlassen. Aber wir wollten das Ganze schon ein bisschen offizieller dann eröffnen. Auch diese 59 Tage dann bisschen begießen, dass es losgeht und freuen uns darauf, dass die ersten Leute schon gebucht haben und Gruppenführungen angemeldet haben. Und das ist, glaube ich, so was, was die Studierenden jetzt immer noch stark begleiten werden bis zum 1.1. Wie sieht dieser Tag konkret aus? Aber wir denken natürlich auch schon ein Stück weiter. Wir müssen ja auch weiter planen, immer nicht nur in die nächste Woche rein, sondern was passiert eigentlich danach? Und deswegen werden wir jetzt erstmal, morgen haben wir wieder Sitzung mit allen Studierenden, versuchen zu rekapitulieren auf der einen Seite, dann aber auch durch Tassilo Aufgaben neu aufzustellen, dann zu delegieren und auch wieder zu kontrollieren, damit wir da einfach einen Schritt weiterkommen.
Wie läuft die Zusammenarbeit damit? Also in beide Richtungen, zum einen zur Unileitung und zum anderen zu den Kleingruppen?
Also die Zusammenarbeit, würde ich sagen, läuft ziemlich gut und flüssig. Ich denke, dafür, dass wir da auch teilweise spontane Sachen auf die Beine stellen, ist das immer, glaube ich, ein ganz gutes Team. Ich habe natürlich wahrscheinlich einen direkteren Draht zu den Studenten, aber dann natürlich in beide Richtungen.
Also ich kann das auch wirklich bestätigen. Das war jetzt diese Aktion jetzt am Weihnachtsmarkt. Das wurde richtig, erst seit zwei Wochen besprochen und dann die Studenten haben sich sofort auf die Hinterbeine gestellt, haben sofort Fässer besorgt. Das ging so schnell, das war unglaublich unkompliziert. Oder die Studentin, die sich da verkleidet hat, zwei Tage lang da gestanden ist und so weiter.
Also lebendiges Fass.
Ja, so als sozusagen spätmittler, frühneuzeitliche, ich weiß jetzt nicht, Marktfrau oder so etwas. Und aber das die Leute waren sofort dabei, also man muss da nicht wirklich erst groß anschieben und so weiter. Und in dem Moment, wo dann die Studierenden auch selbst Ideen entwickeln können, wie sieht denn das der Stand aus? Tassilo, hast du ja auch Entwürfe gemacht, ist die Motivation einfach da und das ist natürlich großartig.
Wüstewelle 96.6, roll das Fass rein. Es geht um das älteste Riesenfass im Schloss und alles Weitere, was dann noch im Studiengang im Master-Seminar Extended Museum läuft, im Masterprofil Museum und Sammlungen. Da geht es nicht nur um das Schlossfass von 1546 mit 84.000 Litern, sondern da geht es auch noch um das Museumslabor und um die Sternwarte. Alles in der Nähe, aber nicht direkt im Schloss. Wie ist das denn jetzt mit der Aufteilung? Oder das heißt Extended Museum und von wo kommt man, wie kommt man dann zur Sternwarte?
Indem man aus dem Museum rausgeht oder den Berg hochgeht oder dann rechts auf die östliche Bastion geht. Nein, Spaß beiseite. Es ist so, dass es, dieses Museum oben gibt es genau 20 Jahre. Wir hatten die große Jubiläumsausstellung dieses Jahr, Ursprünge, Schritte der Menschheit. Und nachdem sich abgezeichnet hat, dass das MUT, das Museum der Uni Tübingen, diese Orte sozusagen auch als Nutzer zugewiesen bekommt, das war von Anfang an nicht ganz klar. Also nachdem ja der Eingang zum Fass übers Museum geht, gab es auch gar keine andere Möglichkeit, als zu sagen, das Museum muss das managen. Und dann gab es bei den Ortsterminen auf der Bastion zur Sternwarte eben auch dann die Entscheidung, dass wir sozusagen die Betreuung, das heißt, dass das aufgesperrt wird, die Beleuchtung, wir werden die museologische Erläuterung auch mit dem Amt für Vermögen und Bau abstimmen unter Denkmalpflege. Und dann haben wir ja schon seit jetzt fast doch zwei Jahren das älteste biochemische Schloss, das älteste biochemische Labor genutzt. Das war ja möglich durch eine große Unterstützung des Tübinger Biopharma-Unternehmens CureVac AG. Die haben uns von einem großen Forschungspreis, den sie gekriegt haben, ein bisschen was abgegeben und wir konnten glücklicherweise die Rumpelkammer der ehemaligen Schlossküche zu einem wissenschafts- und kulturgeschichtlichen Museumsort ausbauen. Und in dieser Schlossküche, da wurde am Blut geforscht. Felix Hoppe-Seiler hat das Hämoglobin beschrieben und auch benannt und Friedrich Miescher hat 1869 das Nuklein, also die Grundsubstanz der DNA, entdeckt an diesem Ort, also und auch viele andere Forschungen. Und das haben wir neu eingerichtet. Das heißt also, wir haben jetzt verschiedene Orte, die thematisch sehr unterschiedlich gelagert sind, außerhalb des Museums. Und das Museum hat seinen Bereich erweitert, deswegen Extended Museum.
Und das Labor ist auch regelmäßig zu besichtigen?
Das ist der Ort, also das war für uns ein Ansporn, fand ich auch großartig. Rektor Engler, als wir das dann umgebaut haben, hat gesagt, ich möchte keine neue Aufsichtsstelle installieren, sondern das ist dann ein Ort, wo die Türe immer offen steht. Wir haben das mit einem, wie soll ich sagen, Windfang innen so konzipiert, dass man alles sieht, aber auch der ist nicht abgeschlossen. Man kommt also immer, wenn das Museum geöffnet hat, steht dort die Tür offen. Hintergrund war, dass wir immer beobachtet haben, dass viele Touristen, also etwa 10-mal so viele wie ins Museum gehen, aufs Schloss gehen, gucken, an Türen rütteln, dann ist fast alles abgesperrt oder sie denken, ach, es ist ein Schloss, da kann man mal wo reingucken, aber sie kommen nirgends rein und dann steht wenigstens irgendwo eine Tür offen, da haben wir dann so eine Infostele, kann man auf Deutsch oder Englisch die Geschichte dieses Ortes nachvollziehen mit einem kleinen Film und es soll einfach offen sein, dass die Leute reingehen können.
Was für Objekte sieht man da? Wie hat man?
Das sind zum Teil Objekte aus dem historischen biochemischen Labor, aus dem 19. Jahrhundert noch. Es gibt aber auch, also zum Beispiel von Friedrich Miescher, das älteste Objekt ist eine Reagenzglas mit Nuklein. Das kommt von Lachssperma, weil das Original, die Originalsubstanz, die er in Tübingen entwickelt hat oder isoliert hat, aus vereiterten Wundverbänden der Klinik, die war ja damals in der alten Börse. Dieses Röhrchen gibt es nicht mehr. Aber er ist dann kurz danach, 1872 in Basel, das ist seine Heimatstadt gewesen, hat er nochmal die Versuche wiederholt aus reinen Lachsen. Und das haben wir, seine älteste Publikation. Und dann haben wir im modernen Teil sozusagen auch die Tradition der Tübinger Biochemie ein bisschen dargestellt. Was wirklich sehr schön ist, ist, das gibt es glaube ich so gar nicht häufig, wir haben 4 Mikroskope fest installiert und man kann mit dem Smartphone mikroskopieren, das Blut vom Frosch anschauen, Lungengewebe und so weiter.
Wie funktioniert das?
Man legt einfach die Linse des Smartphones da drauf, weil sonst sieht man gar nichts und das kann man dann entsprechend einjustieren und größer ziehen und kann man gleich fotografieren und auf Facebook posten.
Ganz modern.
Und es gibt noch ein 3D-Hologramm, wo man auch so ein bisschen nachvollziehen kann, wie eigentlich die DNA aufgebaut ist. Und jüngst haben wir jetzt auch einen Pipettierroboter aus dem Bestand von CureVac. Den stellen wir dann ab 2018 schön aus, wo man auch sehen kann, wie arbeitet man eigentlich heutzutage im Labor. Also immer diese Schere zwischen alt und neu, zwischen der ältesten biochemischen Aufarbeitung und der Jetztzeit.
Da hat sich einiges getan. Mehr als bei der Sternwarte?
Die Sternwarte ist ja noch in Restauro. Das überschneidet sich ja alles ein bisschen. Da muss ich sagen, das war für mich eigentlich der fast wichtigste Ort, also auf jeden Fall wichtiger, also kultur- und wissenschaftsgeschichtlich, als das Fass. Gut, das sind andere Dinge, das interessiert auch unterschiedliche Leute, aber das war wirklich ein relativ langer Kampf. Also da haben sich Vereine, die Astrophysiker, die Sternwarte, die Astronomische Vereinigung, das MOT, aber auch die Stadt dahinter geklemmt, dass man sozusagen vom Amphivermögen und Bau und der Denkmalpflege, die ja zu unterschiedlichen Ministerien gehören, was nicht immer hilfreich war, sage ich jetzt mal, dass da etwas passiert und ich bin wirklich sehr, sehr glücklich, dass wir nach 15 Jahren Debatte, das wurde ja etwa vor 15 Jahren, wurde dieser Reichenbachsche Doppelkreis in dieser historischen Sternwarte, in dieser kleinen entdeckt und im Esslingen im Amt für Denkmalpflege restauriert. Das ist ein singuläres Objekt, das heißt, das Objekt gibt es 4-mal auf der Welt, unter anderem auch in Paris, in Mailand und Florenz, aber nur in Tübingen gibt es auch das dafür speziell errichtete Gebäude. Das heißt, wir haben ein weltweit singuläres Ensemble aus Gebäude und Objekt und es kommt wieder zurück. Und das ist für die Landesvermessung in Württemberg essentiell, weil das der Punkt Null der Landvermessung ist. Von dort aus hat Bonnenberger über Triangulation die Größe des Landes vermessen, erstmals vor 200 Jahren. Und nächstes Jahr haben wir das 200-jährige Jubiläum. Es passt perfekt.
Und das Gerät, das Objekt, wie heißt das nochmal,
der Doppelkreis? Reichenbachsche Doppelkreis. Es ist ein Vermessungsgerät, also so etwa so 1,5 Meter groß. Und es stand da eben drin und wurde von Alfons Renz, ich glaube 2002, eingewachsen in Rosenstöcken, so dornröschenartig entdeckt. Und dann wurde das sozusagen entwendet, in Anführungszeichen, und saniert. Und natürlich die Vorgabe war, das Gebäude muss erstmal saniert werden. Und das wird jetzt eben gemacht. Das ist eine sehr aufwendige Geschichte, weil verschiedene denkmalpflegerische und handwerkliche Gewerke dran sind. Stein, Metall, Holz. Es mussten erst Untersuchungen gemacht werden, wie sieht denn das Fundament aus. Und das wird, glaube ich, ein sehr schöner Ort und das wird im Sommer fertig.
Und dann gibt es da eine große Eröffnung, 200-jähriges Jubiläum und...
Wir überlegen noch mit den Studierenden gemeinsam, wie diese Eröffnung stattfinden kann. Das ist also momentan wirklich Work in Progress und da sind die Studierenden sehr stark eingebunden, sich auch zu überlegen, wie diese Sternwarte dann in der Öffentlichkeit kommuniziert wird und auch die Eröffnung natürlich stattfinden wird. Und wir haben jetzt festgestellt, während der Sanierungsbesichtigungen, wie weit die einzelnen Firmen sind und die kommen übrigens sehr gut voran, also der Zeitplan wird momentan gut eingehalten.
Was man auch nicht mehr so oft hört.
Wie viel teurer wird es?
Ja, und auch der Kostenplan sieht immer noch gut aus. Man hat jetzt festgestellt, beim Reinigen dieses Observatoriums, dass sich das Dach auch noch drehen lässt auf diesen Holzrädern. Das heißt, man hat nicht nur diese unglaublich schöne Konstellation dieses einzigartigen Ensembles, sondern es funktioniert auch noch sehr vieles. Und ich glaube, durch Führungen ist dann auch noch einiges zu entdecken.
Welche Ideen gab es schon?
Ja, da gibt es verschiedene Ansätze schon in die Richtung, dass man vielleicht zur Eröffnung ein bisschen was mit Licht arbeitet, Lichtkünstler einlädt, Musik laufen lässt. Die Sternwarte steht also aus meiner Sicht an einem sehr schönen Ort, also mit ringsrum Blick über die Stadt. Es lädt einfach dazu ein, im Sommer da was draußen zu machen und man muss halt gucken, was da jetzt im Detail draus wird. Da müssen wir uns jetzt als nächstes erstmal ransetzen. Jetzt sind wir erstmal mit dem Fass dabei und dann gucken wir, dass wir auch wieder was Schönes auf die Beine stellen.
Also Sternwarte und Schlossfass als Teil des Masterstudiengangs und des Seminars Extended Museum. Was steht noch an im 2018? Sternwarte als Höhepunkt, aber das MUT hat ja noch deutlich mehr,
ja, immer wieder zu bieten. Zum einen am 12. Mai die Kulturnacht. Wir sind wieder kräftig dabei im Schloss, viele, viele Veranstaltungen auf die Beine zu stellen. Momentan sind es, glaube ich, fast 30 Events, die an diesem Abend im Schloss durchgeführt werden. Und 2016 war das ja schon sehr erfolgreich. Wir versuchen, das weiterzuführen. Thema wird sein 24 Stunden Kunst. Warum 24 Stunden? Wir haben nicht nur die Kulturnacht mit Tanzperformances und Bar und natürlich wieder Objekten und Installationen und Kunstgesprächen, unter anderem mit Dr. Nicole Fritz, neue Leiterin von der Kunsthalle, sondern auch am Tag darauf den Internationalen Museumstag. Das heißt ja bei uns seit diesem Jahr Familientag und der Familientag hat auch wieder sehr viele Veranstaltungen für Groß und Klein und wo man, glaube ich, einfach vorbeischauen kann, sich inspirieren lassen kann, auch was Gutes zu essen und trinken bekommt. Und wir freuen uns da sehr drauf auf dieses große Event am 12. und 13. Mai. Dann gibt es zwei Ausstellungen, die wir noch zeigen werden. Eine Ausstellung zu Piranesi im Museum Alte Kulturen. Das ist eine Ausstellung über grafische Arbeiten aus der grafischen Sammlung der Uni Tübingen. Das wird, glaube ich, eine sehr puristische, sehr schöne Schau. Und dann sind wir auch noch beteiligt bei einer Ausstellung zu Bach bearbeitet. Es kommt ja das große Bachfest nach Tübingen und wir werden eine große Multimedia-Inszenierung im kleinen Kabinettraum durchführen.
Also, viel ist geboten. Bis im Februar hört sie auf, die Herbariums-Ausstellung. Kannst du da vielleicht noch zwei Worte dazu?
Wir haben im Botanischen Garten eine Sonderausstellung, die immer das ganze Jahr stattfindet im Botanischen Garten. Und dieses Jahr ist das Thema das Herbarium. Also es geht sozusagen um getrocknete Pflanzen. Und unser Haus- und Hoffotograf Valentin Marquardt hat sich diesen Objekten mal angenommen. Und dort werden die Originalobjekte, aber auch unglaublich ästhetische Fotografien zu sehen sein. Noch bis Februar. Und dann gibt es die neue Ausstellung. Ich glaube, der Botanische Garten feiert dann auch im Jahr darauf großes Jubiläum. Und da sind wir auch ein bisschen mit involviert in der strategischen Ausrichtung.
strategische Ausrichtung heißt ja immer auch nochmal, ne, das nächste Jahr ist mehr oder weniger abgeplant, durchgeplant. Welche weiteren Ideen spucken denn da?
Also wir sind gerade in der Debatte. Wir machen ja meistens alle zwei Jahre so ein großes Jahresthema. Und wir haben da auch schon ein bisschen was vorgesammelt. Ich sage es aber jetzt noch nicht, weil wir gerade dabei sind, vielleicht umzuplanen noch. Müssen wir mal gucken. Es gibt nämlich Anfang Mai den 500. Todestag von Leonardo da Vinci. Er hat ja wirklich kongenial, wie kaum einer der Universalkünstler, also Kunst, Wissenschaft und Technik in seinen Entwürfen verbunden. Und wir finden, das passt, würde hervorragend zu einer universellen Sammlung passen. Und es gibt dazu eine Ausstellung, die man vielleicht übernehmen könnte. Und zwar wurde bei dieser Ausstellung, das Grundkonzept ist, dass die ganzen Entwicklungen aus dem Codex Atlanticus und so weiter, die ja in Mailand liegen, in der Ambrosiana, diese Zeichnungen, die Entwürfe von Leonardo wurden nachgebaut, die Maschinen und so weiter. Und das fände ich eine ganz großartige Geschichte, wenn wir sozusagen diese Kunst und Wissenschaft in den Rittersaal holen könnten mit großen Nachbauten, die da vielleicht an der Decke hängen oder wie auch immer. Das wissen wir noch nicht. Aber das eventuell konzipieren wir gerade um, weil das Angebot gerade kam.
Dann mal Sachen nicht aus den Sammlungen der Uni, sondern
vielleicht kann man etwas ergänzen. Also das, wir haben ja viel.
Gibt es auch Leonardo da Vincis in der Sammlung?
Das glaube ich nicht. Also die Sachen sind ja sehr, sehr selten und wir haben ja in der grafischen Sammlung vor allem Druckwerke und so weiter. Und da gibt es Skizzen bei ihm oder die Kodizes, in denen er direkt reingezeichnet hat. Das ist nicht bei uns. Leider. Aber wir haben andere Superlative in diesen 70 Sammlungen der Universität.
Sachen, die dann das zeitgeschichtlich oder im Kontext ergänzen.
Genau.
Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Das Team vom MUT, Professor Dr. Ernst Seidel, Frank Dürr und Tassilo Portik. Dankeschön, dass ihr da wart.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Dankeschön.